Sie sind Schmarotzer, so spricht Donald Trump über die Europäer und bestätigt damit seinen Verteidigungsminister, der genau das auch in dem internen Chat gesagt hatte, der jetzt für viel Wirbel sorgt. Ein militärischer Angriff wurde in einem Messenger-Dienst besprochen und es war auch noch ein Journalist zugeschaltet. Und dann jetzt die neueste erwartbare Tat, das sind Strafzölle von 25% auf Autos aus dem Ausland. Zum Schaden Europas, das sich neu organisieren muss. Die Koalition der Willigen, die sich jetzt in Paris getroffen hat, um die Ukraine zu unterstützen, ist dabei ein Schritt, um unabhängiger zu werden von den USA. Spott, Helme und Zölle. Wie lautet Europas Antwort auf Trump? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin. Das sind meine Gäste. Marina Kombaki ist bei uns, Redakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels. So heißt es richtig. Erik Kirschbaum ist US-amerikanischer Journalist und Autor, unter anderem auch für die Los Angeles Times. Seit 30 Jahren lebt er in Deutschland. Ich begrüße Rolf-Dieter Krause. Er hat viele Jahre lang das ARD-Europa-Studio in Brüssel geleitet. Und zugeschaltet ist uns Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Donald Trump ist noch keine 100 Tage im Amt und man hat das Gefühl, jeden Tag kommt irgendetwas Neues. Kann man diese oder können Sie als Amerikaner diese Politik noch nachvollziehen oder ist es gerade jetzt auch mit diesem neuen Skandal um diesen Chat etwas, wo man sagt, Sie sind inzwischen als Amerikaner ähnlich konsterniert wie viele Europäer?
Ja, das ist überraschend und teilweise deprimierend, was da passiert. Aber es ist aber auch nicht überraschend. Trump hat das alles gesagt, was er vorhat, und er setzt das jetzt um. Ich denke an diese berühmte Lenin-Zitat, angeblich Lenin, manche Jahrzehnten passieren gar nichts und dann einige Wochen passieren Jahrzehnten. Und das erleben wir jetzt. Und diese Sicherheitspanne, das war wirklich unglaublich. Das könnte ein schlechter Film sein. Ja? Das ist wirklich schwer zu glauben, dass der Verteidigungsminister, Sicherheitsberater, CIA-Chef und Vizepräsident reden über einen Angriff, als ob die ein paar Lebensmittel einkaufen wollen oder sowas am Samstagnachmittag. Das hat mich echt erschrocken. Und ich glaube, viele konservative amerikanische Wähler sind auch erschrocken, wie fahrlässig die mit dieser Information umgehen. Und Leben sind aufs Spiel. Amerikanische Soldaten, Kampfpiloten, wenn einer da verletzt wird durch sowas, das ist wirklich das ist nicht lustig. Und ich glaube, es gibt noch ein Nachspiel, das wird noch dauern, das wird für Trump ein Problem, weil die sind jetzt erwischt worden mit Lügen. Ich meine, es war keine Geheiminformation da, kein Kriegspläne. Natürlich war das Kriegspläne. Das hat die Zeitung dann schwarz auf weiß gedruckt. Das ist unglaublich. Und das wird noch nachhallen.
Okay, reden wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber, Herr Professor Jäger. Das ist, wenn man das jetzt sieht, diese Chat-Panne, aber auch wie die Verhandlungen mit Russland laufen, jetzt die Zölle, die Brüskierung von Partnern, die eigentlich, oder von Freunden und Partnern wie Zelensky zum Beispiel. Ist das eine Gesamtstrategie? Wie bewerten Sie das?
Ja, man sieht im das abgespult wird, was vorher angekündigt wurde. Da geht man sehr gezielt vor, sehr strategisch vor, sucht sich die Bereiche aus, wo man öffentliche Zustimmung bekommt, um all das durchzusetzen, was man ja mit schönen Begriffen benennt, jedenfalls für die eigene Wählerschaft, wohinter aber was ganz anderes steckt. Und in der Außenpolitik scheint mir das anders zu sein. Hier ist überhaupt nicht zu erkennen, dass eine dem anderen. Es ist überhaupt nicht zu sehen, wie man etwa den Hauptkonflikt gehen will. Im Gegenteil, da ist man zurückhaltend, die Verbündeten werden verprellt. Also das ist ein Mosaik, was kein Bild ergibt. Und entsprechend muss man Acht geben, dass man nicht versucht, eine Rationalität zu suchen, wo keine ist. Im Innern ist die sehr wohl zu finden. Nämlich der Umbau der Vereinigten Staaten in eine, das nennt man, glaube ich, gelenkte Demokratie. Was da rauskommen soll, das ist ganz deutlich zu sehen. Und das hat dann bei der Außenpolitik zumindest die Folge, dass sich eben auch hier keiner um Recht und Gesetz schert. Und das ist ein Grund gewesen, warum dieser Chat so verlaufen ist, weil man sich eben an keine Regeln halten muss. Dann ist das alles sowieso egal.
Aber was Europa sich darauf einstellen, wenn das sozusagen ja, etwas ist, worauf man sich eben nicht wirklich einstellen kann, wenn es da keine Regeln gibt. Also was bedeutet das für Europa?
Gute Frage. Ja, ja, man kann sich in der Tat kaum darauf einstellen. Also ich finde, als erstes, aber das glaube ich läuft auch, Europa muss auf alles gefasst sein, buchstäblich auf alles. Es gibt nichts Undenkbares mehr bei diesem Freund, der uns, eigentlich braucht man dann keine Feinde mehr, wenn man solche Freunde hat. Und ich glaube, dass es ein bisschen auf die Felder ankommt, um die es geht. Bei den Zöllen wird Europa zurückschlagen. Nützt uns nichts, nützt den USA nichts, wird aber zeigen, dass man nicht einfach alles mit sich machen kann. Und der europäische Markt, da sind noch sehr viele Dinge möglich, die amerikanische Unternehmen treffen können, auch Trump-Unterstützer treffen können. Also da sollte man Europa nicht unterschätzen. Auf dem Feld der Sicherheitspolitik ist das ganz anders. Und ich meine, wenn die Amerikaner beide Felder miteinander verknüpfen, dann ist Europa auch da sehr schnell wieder wehrlos, muss man sagen. Also wir haben heute bei dem Gipfel in Paris gesehen, viel Entschlossenheit, der Geist ist willig, aber wie stark das Fleisch ist, ist eine andere Frage. Und, und da ist viel gerne mögen und noch nicht viel können.
Mhm. Frau Kombake, wie sehen Sie es denn? Also wenn Sie in die USA schauen, sehen Sie es ähnlich wie Herr Jäger, dass man noch da keine Gesamtstrategie wirklich erkennen kann und dass man nicht eigentlich weiß, worauf man sich einstellen soll? Und ist dann die Reaktion der Europäer bis jetzt schon mal ein guter Weg oder ist man zumindest ein Anfang?
Also ich glaube, ja, eine Strategie, schwer zu sagen. Aber was man doch sagen kann nach doch jetzt einigen Monaten Trump 2, ist, dass das Chaos-System hat. Es geht Trump um den Widerspruch. Es geht ihm darum, zu verwirren, ja, die Leute zu überwältigen, die Partner wie Gegner auf der Welt mit widersprüchlichen Signalen und chaotischer Kommunikation zu verwirren. Das schafft ihm Optionen. Das ist das, worauf er setzt. Und mal gucken, was bei rumkommt.
Das ist die Strategie, Chaos zu schaffen.
Wenn man es als Strategie bezeichnen will, kann man das vielleicht als die Chaos-Strategie benennen. Ja, und die Europäer, was dieser Chatgruppenskandal jetzt wirklich ein für alle Mal deutlich gemacht haben dürfte, ist, dass dieses Amerika, dass diese Trump-Regierung den Europäern in einer feindseligen Art und Weise gegenübersteht, Verachtung, Häme, Spott übrig hat für dieses Europa. Also wenn der Vizepräsident davon berichtet, dass er es leid ist, den Europäern einmal mehr aus der Klemme zu helfen. Es ging um die Luftangriffe gegen die Houthi-Milizen im Jemen, so als habe Europa danach gerufen, hat es nicht. Ja? Und dann sekundiert der Verteidigungsminister Hegseth, ja, die Europäer, erbärmlich. Pathetic in Großbuchstaben. Ja. Das ist also für alle jene, die vielleicht noch gehofft haben, na, vielleicht kommt es nicht ganz so schlimm, ist das wirklich schwarz auf weiß, beziehungsweise in den Farben, in den Emoji-farbenreichen Darbietungen dieses Signal-Chats. Dieses Amerika ist kein Freund. Definitiv nicht.
Mhm. Sehen Sie es so ähnlich, Herr Kirschmann? Kann man davon ausgehen, dass ja, die Amerikaner einfach nicht mehr befreundet sein wollen mit Europa? Wenn man das so hört.
Viele Amerikaner schon, aber diese Regierung vielleicht nicht. Aber Trump sagt das seit den 80er Jahren, dass er das satt hat, dass Deutschland, Japan einen großen Handelsüberschuss mit den USA haben und wir zahlen so viel für die Verteidigung. Und das sagt ein amerikanischer Präsident vor Trump, vor Obama, vor Biden, dass die Europäer, Deutschland vor allem, muss mehr für ihre eigene Verteidigung tun. Wir wissen alle, Deutschland liebt Frieden, will kein Geld für die Verteidigung ausgeben.
Aber
es ist ein bisschen wenig und ein bisschen sehr spät. Eigentlich brauchte Deutschland jetzt eine starke Verteidigung. Das wird Jahre dauern, wenn nicht Jahrzehnten.
Das ist ja das eine, zu sagen, ihr müsst mehr dafür tun. Das andere ist ja wirklich diese Häme, die da kommt und dieses Lästern über Europa. Wie erklären Sie das?
Ja, Vance war selber Soldat in Irak und er erkennt sich ein bisschen aus, wie die Europäer immer reden, ja, wir müssen was tun, aber die tun wirklich nichts. Man hat das wirklich mit Ukraine deutlich gesehen vor ein paar Wochen, als die Intelligenz, die Sicherheitsüberwachung weg war, dann Ukraine war wirklich blinder. Ich wusste auch nicht, dass wie abhängig Europa ist von den amerikanischen Sicherheitsstrukturen. Das ist wirklich zu abhängig. unabhängig. Auch 3 Jahre nach dem Krieg ist wenig passiert in Europa.
Trotzdem, ja, das ist ja alles richtig. Aber ich frage mich trotzdem, warum diese Häme, also so negativ.
Weil die haben das satt. Weil die haben das wirklich lange gewarnt und es passierte so gut wie nichts.
Ich glaube, das ist auch noch was anderes. Ich glaube, das geht hier auch um einen Clash von unterschiedlichen Gesellschaftsbildern und Wertvorstellungen. Ja? Dass Europa, das, was wofür Europa, die Europäische Union steht, für Interessensausgleich, für eine gewisse Liberalität, für eine gewisse Offenheit. Das ist das, was diese Männer, sind ja vornehmlich, nicht nur, aber vornehmlich Männer da um Trump herum, das ist das, was sie verabscheuen. Und daher, da ist, glaube ich, auch ganz viel, ja, so eine habituelle Entfremdung, die sich in diesen
aber er denkt eigentlich erstmal, dass die EU geschaffen worden ist, um den USA zu veräppeln, zu verarschen. So sieht Trump die EU. Ja. Nicht diese ganze Werte, der sieht ein Geschäftseinheit.
Und er blendet aus, dass Amerika ganz gut davon gelebt hat, dass Europa all die Jahrzehnte so furchtbar abhängig von den Amerikanern gewesen ist.
Ich finde es übrigens nicht schlimm, wenn man sich auf Freunde und Partner verlässt und auf die Absprachen mit ihnen. Das ist im Grundsatz, finde ich, in Ordnung. Und dass wir zum Beispiel keine Atomwaffen haben, dass unsere Geheimdienste nicht dieselben Möglichkeiten, Aufklärungsmöglichkeiten haben wie die Amerikaner. Das wollten die Amerikaner auch so. Das wollten wir gemeinsam. Das war nicht eine Sparmaßnahme in Europa. War es dann im Ergebnis vielleicht. Aber dass man in einer Partnerschaft auch Arbeitsteilung hat und sich aufeinander verlassen kann, das ist eigentlich etwas Gutes. Wir lernen gerade, dass wir es nicht können. Und das hätte man auch ahnen können vielleicht schon vor 8 Jahren. Also ich meine, es ist ja nicht die erste Trump-Regierung. Mhm. Und Sie haben mit anderen Sachen völlig recht. Es waren viele amerikanische Präsidenten, die kritisiert haben, dass Europa nicht genug getan hat. Und selbst da, wo, also ich erinnere an den NATO-Gipfel in Cardiff, wo Frau Merkel unterschrieben hat, dass man 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben will. Und sie hat es nie gemacht.
Genau.
Und wenn man dann selbst wortbrüchig wird, dann kann man nicht gut mit dem Finger auf andere zeigen.
Mhm. Ich würde gerne noch mal, Herr Jäger, Sie fragen nach diesem Chat. Da regen sich ja nun sehr viele drüber auf. Trump hat gesagt, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Wie gefährlich ist das, dass so etwas, dass da ein Journalist zugeschaltet war, dass solche Informationen über Signal, ein Messenger-Dienst, vor dem sogar gewarnt worden ist, dass er eben nicht verlässlich ist, dass das ausgetauscht worden ist?
Das wissen wir nicht. Weil wir wissen ja nur erstmal, was über Atlantic sozusagen bekannt wurde. Die Regierung selbst hat den Chat noch nicht vorgelegt. Also wir wissen auch nicht mal, ob der komplett ist. Und vor allem weiß ja kein Mensch, wer noch da mit dabei war, wer zugehört hat. Also wenn jetzt der Sicherheitsberater von Trump da so hinstellt nach dem Motto, ich will ja keine Verschwörung hier erzählen, aber wie kann es sein, dass so ein Journalist hier reinkommt? Dann ist das doch der Hinweis, könnte jeder sein, der ihn hier reingeschleust hat. Ich habe vorher seine Nummer nicht bei mir im Telefon gehabt und trotzdem ist die irgendwie da hingekommen. Da wird ja ein großes Fass aufgemacht, um zu verschleiern, aber da ist ja ein Fünkchen Wahrheit drin. Niemand weiß, welche anderen Dienste da drin waren und was die daraus jetzt machen können und ob die möglicherweise in irgendwelche Geräte reingekommen sind. Also das ist eigentlich ein Skandal erster Güte, der hier geschieht, allein aus Intelligence-Gesichtspunkten. Und dass sozusagen die Leiterin der Nachrichtendienste und der CIA-Direktor hier drin waren und das Ganze mitgemacht hat, zeigt das hohe Maß an Dilettantismus, den diese Regierung auszeichnet auf diesem Gebiet.
Und was müsste daraus
mal
folgen?
Sehen, ob da noch was
ist. Ja, also was womit rechnen Sie? Was müsste daraus folgen eigentlich?
Naja, in jedem anderen politischen System wären die Personen jetzt weg. Die hätten sozusagen von selbst den Hut genommen und wenn sie das nicht getan hätten, wären sie vom Regierungschef rausgeschmissen worden. Das ist auch. Sie haben ja letztlich gezeigt, dass sie nicht in der Lage sind, eine Urteilsfähigkeit aufzubringen, die in dieser Lage erforderlich ist. Es sind keine ernsthaften Menschen, die das machen. Jedenfalls, wenn es um die Sache geht, die hier miteinander besprochen wurde. Aber das wird alles nicht geschehen. Es wird nichts daraus folgen. Die Demokraten koffern sich jetzt ein bisschen auf. Das wird folgenlos bleiben, weil das eben an dieser Regierung alles abperlt.
Mhm. Herr Gerschmann, glauben Sie auch, dass es folgenlos bleibt?
Na, ich glaube, es wird noch brutal. zuerst Hillary Clinton hat ein E-Mail-Server-Problem und Trump und die Republikaner haben jahrelang sie gejagt damit. Die wollten sie ins Gefängnis sperren dafür und das war
weniger. Weil sie ihren privaten Account für ein paar
E-Mails geschrieben haben.
E-Mails
und das
hat, ja.
Gar kein Geheim, die Geheiminformation. Es ist unvergleichbar jetzt und man sieht, was für Heuchlerei da momentan ist. Und deswegen, ich glaube, für die Republikaner haben die ein Problem. Für die Demokraten ist übrigens endlich ein Thema, wo die einigen können. Die Demokraten sind ein bisschen verloren gegangen, sind ins Schwimmen gekommen seit November. Die waren ein bisschen verloren. Und jetzt, die Demokraten wie Adam Schiff in Kalifornien, ein Senator, die hauen jeden Tag ganz hart und die kriegen endlich ein bisschen Nachrichten seit, weil die dagegen poltern. Und viele Amerikaner, nicht nur die demokratischen Wähler, republikanische Wähler finden es auch nicht in Ordnung. Diese Heuchlerei, diese Militär zu hintergehen, das ist ein großes Problem in Amerika. Das kann man nicht unterschätzen. Es wird nicht ein Tag weg verschwinden.
Lässt ja beinahe hoffnungsfroh sein, dass da tatsächlich dieses eklatante Sicherheitsproblem, was da geschaffen wurde, dieser Dilettantismus, dieser brandgefährliche Dilettantismus, dass der Folgen hat. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Denn wenn man sich die Medien aus dem Trump-Universum, Fox News und andere anschaut, wie die mit diesem Skandal umgehen, wie selektiv die Informationen weitergeben, ja, ob der Skandal, ob die Tragweite dessen, die Gefährdung von Militärpersonal, ob das wirklich durchdringt bis zu den Leuten. Denn was da aufgemacht wird, ist die große Geschichte von dem angeblich lügenden Journalisten, der sich da auf welche Wege auch immer hinein begeben hat. Und das, was da geteilt wurde, nämlich wann genau, mit welchen Waffen, wo Luftangriffe erfolgen sollen im Jemen, dass das ja eigentlich gar nicht so schlimm gewesen sei. Das ist die Geschichte, die da verbreitet wird in den Medien des Trump-Universums. Und ich bin mir nicht sicher, Herr Kirschbaum, ob das wirklich bei den Leuten ankommt.
Ja, also ich meine, so eine Panne kann passieren, finde ich. Jeder von uns hat schon mal eine SMS-Nachricht an eine falsche Telefonnummer geschickt.
Gut, aber nicht als Geheimdienstchef vielleicht.
Das stimmt. Aber ich finde, das wirklich Dilettantische ist ja das Hinterher. Es ist der alte Rennfahrerspruch. It's the second slide that kills. Das zweite Steuern bringt einen um. Und das Gegensteuern. Und diese Lügen sind ja derartig dilettantisch. Und ich meine, der Atlantik sah sich dann gezwungen zu zeigen, dass das sehr wohl geheime Informationen sind, die da ausgetauscht worden sind. Aber ich glaube, dass selbst wenn da jetzt keine personellen Konsequenzen gezogen sind, ich finde, die Trump-Regierung ist ja schon dabei, sich zu entzaubern. Und ich würde da auch die republikanischen Wähler nicht unterschätzen. Die Amerikaner mögen sowas nicht, amateurhaftes Verhalten.
Und also Sie haben jetzt alle so oft das Wort dilettantisch gesagt. Das ist ja dann schon erschreckend für die
Trump offenbart in seinen Gesprächen mit Putin, dass er zum Beispiel ein grottenschlechter Verhandler ist. Der ist eben kein guter Verhandler. Und darauf war er immer ganz stolz, der große Dealmaker. Er ist wirklich schlecht. Er gibt alles aus der Hand und kriegt praktisch nichts. Ja. So, und das in der Mentalität eines Immobilienmoguls, das passt ja doch überhaupt nicht. Ja. Und das werden auch irgendwann seine Freunde sehen.
Sind wir gespannt. Also eine Reaktion jetzt oder eine neue Tat jetzt sind die Strafzölle auf Autos aus dem Ausland. Ab dem 3. April sollen die gelten. Herr Professor Jäger, was bedeutet das? Ist das auch vielleicht ein Ablenken von diesem anderen Skandal? Und wie sehr ist das nach dem Motto, wir müssen halt eben auf unsere amerikanische Wirtschaftsleistung setzen und das ist, was zählt. Ist das jetzt das Wichtige, worauf Trump setzt?
Ja, es ist schwierig, Frau Blättner, zu sagen, das ist eine Ablenkung, weil wir erleben ja jeden Tag drei Ablenkungen, die passieren. Und insofern lenkt dauernd irgendalles von allem ab. Ne? Herr Krause hat das ja zu Recht angesprochen. Die Verhandlungen zur Beendigung oder zum Waffenstillstand des Krieges Russlands in der Ukraine, die sind ja völlig in der Sackgasse. Putin hat die übernommen. Putin spielt mit Trump in diesen Verhandlungen, wie er will. Also auch davon muss abgelenkt werden. Und jetzt werden eben die Zölle verkündet. Jeder wusste, dass sie kommen. Warten wir mal ab, ob sie wirklich kommen. Denn die Hälfte der Zölle, die verkündet wurden, die wurden ja auch schon wieder zurückgenommen. Das ist ein Hin und Her. Und das, was man aber daran erkennen kann, und nehmen wir zu Europa auch noch Kanada und Mexiko mit rein, weil hier eben auch europäische Firmen dann letztlich betroffen sind. Das ist eben, dass Trump etwas macht, was überhaupt keinen Sinn macht. Er verkauft das, wie Sie das zu Recht angekündigt haben, jetzt mit dem Argument, ja, wir holen die Industrieproduktion zurück in die USA. Ja, natürlich. Hyundai kündigt an, dass sie Milliarden investieren werden in 4 Jahren. Das sind doch alles Prozesse, die ewig dauern. Und wer will denn in einem Land investieren, wo man nicht weiß, ob eine globale Wertschöpfungskette überhaupt funktioniert, ob nicht demnächst Zölle in Ländern gegen Länder verhängt werden, wo man Vorprodukte bezieht. Das ist schlicht und ergreifend ein protektionistisches Denken aus dem 19. Jahrhundert, das überhaupt nicht reflektiert, was sich eben an globalen Lieferketten gebildet hat, deswegen nicht in die Zeit passt, deswegen schädlich ist für alle, die betroffen sind. Und die einzigen, die momentan nicht aus den Grenzen nicht rauskommen, ist die chinesische Führung, die sich denkt, wir brauchen das alles nicht selber machen, das erledigt der Trump für uns, das Abwracken des Westens.
Aber Herr Kirschbaum, sieht man das in Amerika auch so oder ist es ein Punkt, wo man sagt, ja, wir müssen halt eben unsere, die Produktion eben, die muss in den USA bleiben und das hilft unserer Wirtschaft. Das ist was Positives. Ich glaube, die Gewerkschaft der Automobilindustrie hat das erstmal positiv bewertet.
Absolut. Vor allem die Trump-Wähler aus dem Midwest. Das sind die Autoindustrie, die alle gestorben sind. Vor 50 Jahren, in den 50er Jahren, als Trump ein junger Mann, hat die amerikanische Industrie wahrscheinlich 90% Marktanteil. Mhm. VW und Deutschland war eigentlich die ersten, die wirklich Import in Erfolge hat. Trump hat VW und deutsche Autos auf den Kicker seit den 60er Jahren. Er redet immer über VW und Mercedes. Seine Ex-Frau Ivanka hat ein Mercedes. Heute hat er auch deutsche Autos erwähnt. Ich glaube, diese deutsche Zölle ist...
Obwohl es ja auch deutsche Autos gibt, die ja auch dort produziert
natürlich,
werden.
Natürlich, das weiß er wahrscheinlich nicht in South Carolina. Aber ich glaube, die Steigerung jetzt haben wir gesehen, mit Kanada, Mexiko und heute könnte er endlich Tarife gegen Deutschland und die deutsche Autoindustrie hängen. Das hat ihn wahrscheinlich eine große Freude gemacht. Das ist sein Ziel seit vielen, vielen Jahrzehnten.
Wie sehr schadet es der amerikanischen Industrie?
Natürlich auch, weil ein Auto in Amerika wird jetzt $12,000 teuer werden. Und Trumps große Wahlversprechung ist, die Inflation zu bekämpfen. Diese Tarife werden die Inflation nur anheizen. Und wie Trump diese unter einem Hut kriegt, das ist ein Rätsel. Ich vermute, es ist nur eine Verhandlungstaktik, der fängt jetzt an, er warnt die EU, macht keinen Gegenschlag, das wird nur noch schlimmer und wir werden vielleicht mit einem kleineren Tarif auskommen. Aber er liebt Tarife und er hasst deutsche Autos.
Zölle.
Ja. Er hat die deutsche Autoindustrie.
Ja. Herr Krause, wie muss Europa darauf reagieren?
Europa wird selbst Zölle auf amerikanische Produkte verhängen. Der wirklich sehr erfahrene, langjährige Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange, ein deutscher Sozialdemokrat, hat das vorhin auch schon angekündigt. Ich glaube, die EU-Kommission ist in Sachen Handelspolitik auch wirklich gut.
Aber da redet man jetzt von Harley-Davidson, von Whisky, von Orangensaft.
Ja, aber das sind Produkte, die...
Das kommt einem im Vergleich zur Autoindustrie wenig vor.
Ja, das ist sehr gut. Das sind Produkte, die in Staaten produziert werden, die Trump gewählt haben. Und zum Beispiel Kentucky Whisky, wenn der hier so teuer wird, dass man dann doch lieber zum Scotch greift, dann ist das eine Sache, die tut da weh. Und vor allem ist es ein Produkt, das man gut ersetzen kann. Und Harley-Davidsons kann man auch gut ersetzen. Europäische Motorräder, gibt es nicht nur BMW, auch Ducati und noch ein paar andere. Die sind mindestens genauso gut. Und ich glaube, dass die noch mehr in petto haben. Spannend wird es, wenn man anfängt, noch an die Tech-Industrie dran zu gehen. Und ich glaube, ich vernehme aus Brüssel, dass daran gearbeitet wird. Da ist noch nicht so viel da. Aber das fängt ja damit an, wie stark setzt man durch, dass die endlich mal Steuern zahlen in Europa. Da hat man auch ein internes Problem mit Irland. Aber ich glaube, dass Europa da durchaus was reißen kann. Und nicht vergessen, der europäische Markt ist doppelt so groß wie der amerikanische, sogar noch etwas größer.
Ja. Und ist deshalb Trump so sauer darauf. Frau Ockenbacke, wie sehen Sie es? Also ist Europa gut darauf vorbereitet? Glauben Sie das?
Also wenn Europa was kann, dann ist es tatsächlich Handelspolitik. Das ist europäische Kerndisziplin, das schon. Aber machen wir uns nichts vor, es wird enorm schmerzhaft werden. Also wenn tatsächlich diese Verzehnfachung der Einfuhrzölle auf VW, auf Mercedes-Benz, auf BMW-Fahrzeuge, die in den US-amerikanischen Markt sollen, wenn die kommt, wird das entweder massiv die Gewinnmargen der Produzenten schmälern oder es wird die Autos dort so teuer machen, dass die kaum noch wer kauft. Es wird hier Arbeitsplätze kosten und das ist angesichts der ohnehin schwer angeschlagenen deutschen, europäischen Automobilindustrie alles andere als leicht. Und Sie haben einen Punkt, wenn es um die Digitalindustrie geht, natürlich, also das ist einflussreicher als jetzt irgendwie Orangensaft und Sojabohnen, da jetzt die Googles und die Microsofts und die Amazons zu treffen. Aber auch da schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Also es wird auch für Europa sehr, sehr schmerzhaft werden. Und was mich vor ein paar Wochen hat aufmerken lassen, ist, als der Trump danach gefragt von US-amerikanischen Kollegen, ob denn seine erratische Zollpolitik nicht letztendlich auch seinen Wählern schade, hat er die Bereitschaft erkennen lassen, dass es tatsächlich erstmal zu einer Rezession kommt, dass es tatsächlich erstmal zu Einbußen kommt, dass er bereit ist, Verluste in Kauf zu nehmen,
weil er für dann auf seine die Dauer mehr rausbekommt.
Weil er sich davon mehr erhofft durch so eine protektionistische Politik, die er da anstrebt. Und das fand ich neu tatsächlich. Da dachte ich, okay, möglicherweise ist Trump 2 von anderen Leuten beraten, als es Trump 1 gewesen ist.
Ja, das habe ich auch gehört, dass er schon sich beraten lässt, aber dass es eben andere Berater sind. Aber Herr Jäger, was würden Sie denn sagen? Was wäre eine gute Reaktion von Europa? Und gibt es etwas, wo Sie den Eindruck haben, dass die Amerikaner sich davon beeindrucken lassen?
Na, man muss die beiden Politikbereiche Handel und Sicherheit hier zusammen betrachten. Denn Herr Krause hat das am Anfang angesprochen, die Europäer sind sozusagen auf einem Gebiet auf Augenhöhe, auf dem anderen überhaupt nicht. Aber gerade in Sicherheitsfragen wird es momentan gefährlich, nämlich insofern, als sich ja abzeichnet, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, mit Russland Vereinbarungen einzugehen, die Europäer zwingen, etwa Sanktionen aufzugeben, wieder russisches Gas auf einem von Russland präferierten Weg zu kaufen und anderes mehr. Das heißt, wenn man das im Hinterkopf hat, wird man dafür werben müssen, dass man auch in der Handelspolitik ganz deutlich sagt, wo die Grenze ist. Denn wenn das nicht geschieht, dann ist die Europäische Union auf dem Weg, unterschiedliche Zonen von Sicherheit auszubilden. Und das wäre das Ende der Europäischen Union. Das würde sie am Ende nicht überleben. Das heißt also, hier ist die Handelspolitik ein Instrument zu zeigen, dass man ein internationaler Akteur ist, der bereit ist, sich gegen solche Maßnahmen zu wehren, der, so wie das mal ein schöner Buchtitel war, auf Japan bezogen damals allerdings, der auch Nein sagen kann.
Okay, Herr Kirschbaum, was glauben Sie, wenn man jetzt, schauen wir doch mal, gehen wir mal weg von der Handelspolitik zur Sicherheitspolitik. Jetzt haben wir dieses Treffen in Paris gehabt, die Koalition der Willigen mit 31 Vertretern von EU- und NATO-Ländern, aber eben ohne die USA. Wie sehen Sie das? Also was für ein Zeichen ist das und wie wird das in den USA wahrgenommen?
Ja, Trump sagte, er will, dass die Europäer USA nicht mehr braucht. Das ist sein Ziel. Aber wenn man das Ergebnis heute sieht, das war keine Einigung eigentlich. Nur ein paar Länder wollen was tun. Das ist irgendwie, es sollte ein Zeichen sein, aber es ist irgendwie erbärmlich, oder? Dass die Europäer nicht mehr tun können. Jetzt sind die gefordert, jetzt ist die Stunde der Europäer. Und was tut Europa? Die reden in Paris ein paar Stunden und nicht alle Europäer wollen da mitmachen.
Und die Amerikaner verhandeln mit den Russen über die Ukraine. Frau Kombacke, ist es so schwach?
Also diese Bemühungen der Koalition der Willigen, wie sie genannt wird, Koalition der Willigen, da klingelt übrigens was. Ne? Damals 2003 der völkerrechtswidrige Angriff gegen den Irak. Auch damals sprach die US-Regierung von der Koalition der Willigen. Also wie auch immer man jetzt irgendwie auf diese Analogie gekommen ist, nun die Koalition der Willigen. Ich glaube, es war der belgische Premierminister, der vor ein paar Tagen die Frage aufgeworfen hat: Willig, ja Wille, aber den Willen wozu eigentlich? Mhm. Und die Frage darauf haben die Europäer und ihre Partner auch heute in Paris nicht geben können. Also es geht darum, im Gespräch zu bleiben. Es geht darum, gegenüber Trump zu signalisieren, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen in der Ukraine. Nehmt uns ernst, gebt uns einen Platz am Verhandlungstisch. Es geht darum, gegenüber Putin Stärke zu behaupten, aber es ist dann doch in der Substanz, muss man sagen, sehr, sehr dünn. Nun war heute die Rede davon, dass Frankreich und Großbritannien eine Mission in die Ukraine entsenden wollen, um zu gucken, ob und wie man die ukrainischen Streitkräfte da unterstützen könnte. Ich fürchte, es klingt nach mehr, als es letztendlich ist. Also es ist sehr viel Symbolik.
Man müsste ja im Grunde wirklich es gemeinsam machen mit den Amerikanern.
darauf, vor allem der britische Premier Starmer setzt darauf. Ich meine, na klar, ich meine, wir haben gesehen, Sie haben die Aufklärungsdaten der Amerikaner, die für die Ukraine überlebenswichtig sind, erwähnt. Das gilt natürlich auch für die Europäer. Wenn Sie dort sind, sind Sie auf die ganzen geheimdienstlichen Informationen der Amerikaner angewiesen. Sie sind auf die Unterstützung der Amerikaner im Luftraum, wären Sie angewiesen. Also das ist schon alles sehr, sehr wackelig. Aber es ist immerhin so ein bisschen Dynamik in diese träge europäische Runde reingekommen.
Herr Kraus, sehen Sie es ein bisschen positiver, dass sich da was formiert, dass vor allen Dingen Frankreich ganz stark ja auch mit Keir Starmer aus Großbritannien da versucht, ja ein Gegengewicht aufzubauen gegenüber den USA?
Ja, also ob es wirklich positiv wird, weiß ich auch noch nicht. Aber ich glaube, dass wir da gerade ganz spannende Zeiten erleben. Die Europäische Union ist ja politisch schon lange am Ende. Also es hat sich ja kein Mensch mehr getraut, zum Beispiel noch mal eine Vertragsveränderung in Angriff zu nehmen, weil dafür Einstimmigkeit erforderlich wäre und die kriegt man nicht hin. Und wir sehen, dass selbst bei so praktischen Fragen wie den Sanktionen gegen Russland einzelne Länder nicht mitspielen, Ungarn, die Slowakei, und immer schießt irgendjemand quer. Ich glaube, das Entwicklungspotenzial der Europäischen Union ist ausgereizt. Also lassen wir die EU da, wo sie ist, stark im Handel, stark mit dem Binnenmarkt, auch den Euro. Aber ich glaube, dass die künftige deutsche Regierung vor der Frage stehen wird, ob sie die politische Energie in Sachen Europa nicht in was Neues investieren muss. Mhm. Und zwar in etwas, und da ist, finde ich, dieser Prozess mit Großbritannien und Frankreich schon sehr spannend, weil er auch ein Weg wäre, den Briten ohne Gesichtsverlust die Rückkehr nach Europa zu erlauben. Dass die nicht mehr einen Beitrittsantrag bei der EU stellen werden, das ist vollkommen klar. Das hat Starmer auch immer gesagt. Aber er zeigt mit jeder Aktion in dieser Koalition der Willigen und wie immer man es nennen will, dass er gewillt ist, mit den Europäern zusammenzuarbeiten. Das Feld der Sicherheitspolitik kann da ein ganz entscheidendes Beispiel
aber
dafür
macht
sein.
Macht das dann Sinn, parallel zur EU was zu machen?
Bitte?
Macht das Sinn, dann etwas parallel
neben der EU? Neben der EU? Ja, wir haben ja auch die NATO neben der EU. Mhm. Also es waren ja heute auch nicht alle EU-Staaten in Frankreich dabei, sondern da waren Ungarn und die Slowakei zum Beispiel nicht dabei. Dafür war Kanada dabei. Ich glaube wirklich, dass die EU sich nicht mehr entwickeln kann. So, und was Sicherheitspolitik angeht, ja, wir sind abhängig von den Amerikanern, aber auch nicht 100-0. Die Amerikaner haben Stützpunkte in Europa, auf die sie nicht gut verzichten können. Also wenn sie ihre Bündnistreue komplett preisgeben würden, dann können sie auch nicht in Rammstein bleiben. In Landshut steht das größte amerikanische Krankenhaus. Da werden alle verwundeten amerikanischen Soldaten aus dem Nahen Osten behandelt, wenn sie operiert werden müssen. Die werden dahin geflogen. Das Kommando der amerikanischen Streitkräfte für Afrika sitzt in Stuttgart. Das heißt, sie haben hier ganz
wichtig. Auch die Amerikaner haben
hier auf die können sie auch nicht so ohne weiteres verzichten oder die woanders hin verlagern.
Ja,
also, das heißt, man hat da Spielräume. Und ich glaube, dass in Europa wirklich mit Staaten, also das ist ja immer die Krux mit der EU-Erweiterung. Die EU-Erweiterung, da hat immer gesagt, Vertiefung und Erweiterung ginge. Ja, wir haben gesehen, es geht nicht.
Ja, es funktioniert so. Nicht. Es geht vor allen Dingen mit der Einstimmigkeit, die ein Problem ist, weil so lange
so ist es. Und insofern kann da was ganz Spannendes entstehen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das der Fall sein wird, aber Merz ist jemand unter den deutschen Politikern, der vielleicht mehr als jeder andere ein Gefühl für die europäische Dimension hat.
Ja, kommen wir gleich nochmal darauf. Ich würde aber gerne nochmal Herrn Jäger fragen. Herr Jäger, denken Sie, wenn man diese Koalition der Willigen sieht, ist das sowas, was man sich vorstellen kann, vielleicht in der Zukunft so eine Art NATO ohne die USA?
Nein. Das, was man jetzt sieht, das ist ja das dritte Treffen gewesen dieser Gruppierung, ist sozusagen der Versuch, die Rammstein-Gruppe, die die USA zusammengehalten hat und die Ukraine-Unterstützung koordiniert haben, die jetzt auf die NATO überging, ein wenig im europäischen und erweiterten Rahmen weiterzuführen, sodass man ein Forum hat, in dem man miteinander reden kann. Aber jeder, der dachte, dass aus Paris heute irgendwie ein Konzept kommt oder gar eine Verpflichtung von Staaten, was sie da jetzt alles übernehmen werden, war überoptimistisch. Das dauert einfach so lang. Und das Grundproblem ist dabei, dass die Europäische Union eben nur auf ganz wenigen Gebieten, dazu gehört die Handelspolitik, über ein Machtzentrum verfügt. Da ist klar, wer zu sagen hat. Da aber, sind Herr die Jäger, Entscheidungswege.
Aber Herr Jäger, Sie sagen, das dauert zu lange, aber die Zeit haben wir doch gar nicht mehr. Die Zeit hat vor allem die Ukraine doch gar nicht mehr.
Und den Europäern geht
die Ja, richtig. Aus. Das ist die Folge der Tatsache, das ist die Folge der Tatsache, dass wir uns so lang besonnen schlafend gestellt haben. Aber so ist es nun mal. Das lässt sich ja jetzt nicht übers Knie brechen, nur weil man sagt, man hat die ganze Zeit eben nichts gemacht. Wer sich körperlich nicht ertüchtigt und einen Marathon laufen will, der kann ja auch nicht sagen, ne? Nur weil ich die letzten 6 Monate nicht trainiert habe, kann ich das jetzt irgendwie in 3 Tagen machen. Nee, funktioniert nicht. Ja. Aber die große Frage, und insofern stimmt, dass man die Augen nach Berlin richtet, ist, ob diese Gruppierung Frankreich, Großbritannien sich eben um Deutschland erweitern lässt, vielleicht um Polen und Italien, um sowas wie einen Führungsklub in Europa auszubilden. Das ist notwendig. Wenn das nicht gelingt, dann sieht das aus meiner Sicht für die Europäische Union ziemlich düster aus, weil ich dann erwarte, dass sich eben Russland mit seiner Vorstellung von dem Europa der 2 Sicherheitszonen durchsetzen wird am Ende. Das wird die Amerikaner überzeugen, wirtschaftliche Vorteile mitzunehmen, hier ein bisschen runterzufahren und passt dann auch eben ein wenig ins Weltbild des derzeitigen Präsidenten.
Sie wollen dazu noch was sagen?
Ich wollte nur sagen, dass es tatsächlich, ja, es wird dauern, aber mein Eindruck ist eben auch, dass tatsächlich den Europäern die Puste ausgeht. Ja? Also wir haben gesehen, wie die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, die ist vor ein paar Wochen vorgeprescht und hat gesagt, so jetzt hier 40 Milliarden Euro Ukraine-Hilfe bis zum Ende des Jahres. Da haben die ihren Vogel gezeigt. Dann ist sie runter auf 5 Milliarden. Und auch da gibt es sehr große Vorbehalte.
Aber Frau von der Leyen hat doch ganz groß das Rearm Europe-Programm
Das sind viele Nullen, die da im Raum schwirren. Ja, das ist eine Lockerung der europäischen Schuldenregeln, aber die Bereitschaft dazu, der vielen sehr tief verschuldeten europäischen Staaten tatsächlich noch weitere Schulden aufzunehmen, um sich mehr Rüstung leisten zu können, die hält sich in Grenzen. Und deswegen hoffen ja viele darauf, allen voran Frankreich, dass Deutschland seine Scheu vor einer gemeinsamen Verschuldung ablegt und man dann gemeinsam wird irgendwie aus den Vollen schöpfen können. Es sieht zwar gerade nicht danach aus, also Deutschland hat jetzt mit der Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben Signal gesetzt, aber noch ist das eine sehr fiktive Zahl, die Frau von der Leyen da ins Schaufenster gestellt hat.
Herr Kirschbaum, würde Trump so etwas ernst nehmen? Ist das was, was die Amerikaner gerne möchten, dass sie eben wirklich weniger Verantwortung haben? Weil auf der anderen Seite möchte Trump ja gerne diesen Frieden hinkriegen, weil den hatte er ja versprochen. Zwar innerhalb von 24 Stunden, das hat jetzt nicht ganz geklappt, aber die Amerikaner sitzen ja.
Er hat inzwischen gesagt, das war ein sarkastischer Witz, sagte er. Aber ich meine, ich verstehe in Europa, vor allem Deutschland, nicht, warum es diese Häme und Spott über Trump gibt mit diesen Friedensbemühungen. Vor allem in Deutschland, wo man so Frieden so liebt. Ich meine, Trump macht eine Bemühung hier, Frieden zu schaffen. Der hat zur Ukraine zuerst weich gekocht und er droht jetzt Russland mit finanzieller Strafe, wenn es nicht kommt. Europa kauft.
Aber Russland hat doch direkt gesagt, hat doch selber jetzt wieder Bedingungen gestellt.
Ja, natürlich. Es ist nicht leicht, einen Krieg zu beenden. In der Balkankrieg, das hat auch lange gedauert. Ein Krieg zu enden ist nicht einfach. Und es ist nur Halbzeit jetzt. Und jetzt eine Analyse zu machen, Trump ist gescheitert. Ich weiß nicht, wie klug das ist. Ich weiß nicht, ob er einen Masterplan hat. Aber ich denke, zuerst hat der Ukraine ein bisschen weicher gemacht. Und hoffentlich kann er...
Mit dem Auftritt im Weißen Haus.
Genau.
Und
die Sicherheitsgarantie zurückzunehmen vor ein paar Tagen. Das hat Ukraine wirklich... Die Musik kam aus Ukraine. Putin hat momentan den Aufwind. Putin hat
Warum?
Eigentlich
nee, aber weil Trump nichts von ihm fordert.
Ja, aber,
die Grundvoraussetzung, um einen Krieg zu beenden, ist Ernsthaftigkeit.
Ja.
Und daran mangelt es Trump und seinen Leuten.
Aber er weiß
kolossal.
Bescheid.
Steve Witkoff, sein Sondergesandter für den Nahen Osten, aber egal, der macht jetzt halt auch Ukraine, weil er bis vorgestern Immobilienmakler gewesen ist. Ja, ja, genau. Und außerdem ganz gut Golf spielen kann, offenbar, das qualifiziert ihn. Der war jetzt in Russland übrigens, als der Chatgruppenskandal hochging, war er gerade mit seinem Privathandy, wo jedem gesagt wird, irgendwie, du gibst dein Handy ab, bevor du aus dem Flieger steigst. Egal, er hatte sein Privathandy mit und chattete da rum mit den anderen. Der war da in Russland und hat hinterher davon geschwärmt, ja, was für ein toller Typ Putin sei. Und Putin, der ihm erzählt habe, er habe für Trump gebetet, als im Sommer vergangenen Jahres das Attentat auf ihn stattfand. Das hat den Mann tief beeindruckt. Und ich muss sagen, also das ist ein solches Ausmaß an Naivität, dass ich wünschte, sie hätten recht.
Ukraine hat eine ganz schlechte Position. 600.000 ukrainische Männer sind in Westeuropa unterwegs. Ich dachte, alle ukrainischen Männer würden da bleiben und kämpfen. 600.000 wohnen in Europa jetzt. Wie kann Ukraine diesen Krieg gewinnen? Ich habe gedacht, vor 3 Jahren, die gewinnen das. Die kämpfen für ihr Land. Nee, die sind alle hier in Westeuropa und die Europäer machen wirklich wenig. Und die Europäer kaufen wieder russisches Öl. Russland kriegt Milliarden aus Europa wieder. Trump, ich weiß nicht, ob er einen Plan hat, aber vielleicht. Und warum kann man ihm nicht eine Chance geben, die Zeit geben, ein bisschen zu gucken, ob er das tut? Das ist wirklich nicht einfach, aber es gab am Montag ein bisschen Fortschritt. Vielleicht kommt doch Frieden eines Tages in Ukraine.
Ja, es gab Fortschritt, aber wie gesagt, Russland hat dann erstmal wieder Bedingungen gestellt. Das ist ja, Professor Jäger, wie würden Sie es beurteilen? Also wer ist da jetzt in einer stärkeren Position und können die Europäer dann da irgendwo noch eine Rolle drin spielen? Oder ist das was, was tatsächlich dann zwischen Trump und Putin ausgehandelt wird?
Ja, die Europäer versuchen ja über diese Art von Sicherheitsgarantie, die man bespricht, hier irgendwie wieder ins Spiel zu kommen. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wo sie einen Spalt in der Tür sehen, in diesen Verhandlungsraum zu gelangen. Nach meiner Einschätzung wird das nicht gelingen. Aber das, was wir in den Verhandlungen sehen, und deswegen bin ich anderer Ansicht als Herr Kirschbaum, man kann erkennen, dass Trump keinen Masterplan hat, dass er eben keinen Druck auf Russland ausüben kann. Das ist ein großes Problem. Er kann nur auf eine Seite Druck ausüben. Und das führt genau zu dem Ergebnis, das wir jetzt sehen, dass die Verhandlungen nämlich nach dem Willen von Putin laufen. Das, was ja am Anfang stand und aus den USA kam, auch Unterstützung in Europa gefunden hat, war ja, lass die Waffen ruhen. Erstmal 30 Tage, dann sehen wir weiter. Und in dieser Zeit kommen dann die ernsten Fragen auf den Tisch, über die man alle reden muss. Und was Putin will, ist genau das Gegenteil. Nämlich erst werden alle Fragen zu meinem Gunsten beantwortet und dann überlege ich mal, ob ich die Waffen ruhen lasse.
Ne? Und Putin hat eben Zeit.
Weil ich sie nicht brauche, weil ich
genau
das erreicht habe, was ich erreichen will. Und das ist das, was wir momentan beobachten können.
Ja. Herr Krause, Sie haben eben gesagt, Sie setzen Hoffnung auf den ja wohl wahrscheinlich neuen Kanzler Friedrich Merz. Was denken Sie, wie wird er sich da verhalten? Wird er auch mit Donald Trump vielleicht eine Ebene finden als jemand, der aus der Geschäftswelt kommt?
Ich bin kein Prophet, also das weiß ich nicht. Das wird man sehen. Mhm. Was ich weiß, ist, dass er anders als fast alle anderen deutschen Politiker seine politische Karriere in Europa begonnen hat und dass ihn das geprägt hat. Das war sein erstes Mandat und ich habe ihn seitdem öfters gehört zu Europa. Ich glaube, dass er mehr als andere Politiker in Deutschland ein Gefühl für Europa hat. Also der Letzte, der das hatte, war Wolfgang Schäuble und vielleicht noch Frank-Walter Steinmeier. Aber dann war Ende Gelände. Herr Scholz hatte es nicht, Frau Merkel hatte es nicht und. So. Wie er sich da finden wird, warten wir mal ab, ob es ihm gelingt, die Koalition zustande zu kriegen. Und im Moment stehen die sich ja noch relativ viel selbst im Weg. Also das muss auch alles erstmal überwunden werden. Ich würde
aber schwierig, dass das noch dauert.
Wenn es gibt in Europa keine Häme, was Trumps Friedensbemühungen angeht. Es gibt aber Entsetzen, weil das, was er macht, nicht zum Frieden führen wird. Wenn Trump ein guter Verhandler wäre, dann würde er Putin sagen, entweder du kommst an den Verhandlungstisch oder wir werden die Ukraine noch massiver militärisch unterstützen,
schon angedeutet,
als wir es bisher gemacht haben.
Ja.
Und dann das würde auch heißen, die Ukraine mit Waffen auszurüsten, also was weiß ich, Marschflugkörpern oder sowas, die auch weiterreichen, die nicht nur da gerade mal so ein paar hundert Kilometer hinter der Grenze den Boden erreichen, damit eine Drohung dahinter ist. Im Moment hat Putin nichts zu verlieren. Und das ist eine Situation, die ein guter Verhandler erstmal schaffen müsste. Aber das geht nur über diesen Weg, aber nicht so, wie er es macht. Und insofern ist er eher diese sehr naive, um es nett zu formulieren, Verhandlungsführung etwas, was uns hier manchmal die Augen nach hinten verdrehen lässt.
Naja, Trump zeigt sich offen für die Forderung Putins, die Sanktionen gegenüber Russland abzubauen. Und da droht tatsächlich eine tiefe Spaltung zwischen Amerika und Europa, wenn man bei den Sanktionen
abbaut. Wir wollen ja die Sanktionen auch gerne abbauen, wenn es einen Grund dafür gäbe.
Wir werden weiter über dieses Thema sprechen müssen. Wir sind am Ende bei dieser Diskussion. Vielen Dank, Herr Kirschbaum. Vielen Dank, Herr Jäger nach Köln, Herr Krause und Frau Kombaki. Vielen Dank Ihnen fürs Interesse und für das ganze Interesse in der ganzen Woche für die Phoenix-Runde. Bis dann. Tschüss.